Als kurze Erinnerung gedanklich euch nochmal abzuholen, für diejenigen, die sich vielleicht zugeschaltet haben und an diesem Punkt vielleicht zum ersten Mal hören. Im Buch Sacharja, auch da suchen wir das Evangelium von Jesus Christus. Und in den ersten 6 Versen ging es darum, oder wir berücksichtigen die ersten 6 Verse und lesen das in dieser Art und Weise, mit dieser Mahnung und mit dieser Ausrichtung, dass wir die Prophetie recht deuten, dass das Wort, das Gott gesprochen hat, das er verkündigt hat, dass wir das annehmen und das nicht in der gleichen Art und Weise machen wie die Väter, indem sie es eben nicht annahmen, nicht verstanden und sich dem Herrn abwandten. Hier, ab hier beginnt ab Vers 7 dann dieses neue prophetische Wort, der Herr spricht zu seinem Volk und wir haben 8 Visionen. Diese 8 Visionen kann man auch in diesem Bild, das ich sehr gerne mag, als Puzzle zu verstehen. Wir haben 8 verschiedene Weisungen, Offenbarungen Gottes und da wird uns das Evangelium entfaltet, Stück für Stück und die bauen in gewisser Weise aufeinander auf oder sie verbinden sich auch miteinander und ergänzen sich und man bekommt mehr und mehr Informationen, auch in diesen 8 Visionen. So beginnend mit der ersten 8 Vision, wir erinnern uns, da geht es um die Verkündigung der guten Botschaft, eine gute Nachricht wurde verkündigt durch den Engel des Herrn an Sacharja und der wiederum hat es aufschreiben lassen. Und die gute Nachricht war die, dass Gott sich seinem Volk nochmal zuwenden wird. Dass er in der Erwählung seinem Volk nochmal zuwenden wird und ihnen sie überreich beschenken wird. Das ist eine gute Nachricht. Er hat sein Volk nicht aufgegeben, sein wahres Volk. Und damit haben wir uns beschäftigt, um welches Volk geht es, um welche Stadt es geht, die er nochmal erwählen wird, welches Jerusalem, welchen Zion wird er sich zuwenden. Und die Formulierung, die ist hier immer, die auch im Sacharja und nicht nur Sacharja, aber in Sacharja auch immer wieder auftaucht, ist, dass er Jerusalem nochmal erwählen wird. Also er wendet sich in dieser Sprache, müssen wir begreifen, er wendet sich seinem auserwählten Volk zu. Und diesem Volk verspricht er, diesem Volk, dessen Stadt oder deren Stadt und verspricht er, dass er sich ihnen nochmal auf eine besondere Art und Weise zuwenden wird, sie retten wird, sie schützen wird und für sie da sein wird, bei ihnen sogar sein wird und ihnen zur Herrlichkeit sein wird. Er verspricht das, dass das geschieht. Und diese Wahrheit, also diese gute Nachricht, dass Gott kommen wird und bei ihnen sein wird, bei ihnen wohnen wird, bei den Erwählten, das wird jetzt Vision für Vision immer mehr erklärt, vertieft und uns gezeigt, wie kann es sein, auf welcher Grundlage wird es passieren, wie kann es sein, dass Gott kommt, in welcher Art und Weise, wie kann es sein, dass er bei seinem Volk wohnen wird, ist das nicht ein sündiges Volk, ist es nicht, wie kann Gott da unter ihnen wohnen, all das wird Stück für Stück in den Visionen mehr und mehr entfaltet und wir bekommen mehr und mehr Einblick in Gottes Ratschluss, Gottes Plan und natürlich wir von Christus sehen, verstehen wir, wie sich das Ganze auch erfüllt hat und sich nach wie vor erfüllt, denn dieses Haus wird noch gebaut, wir wissen das, Zion wird noch gebaut, bis Jerusalem aus dem Himmel von Gott bereitet, fertiggestellt kommt. Diese Aussage in Kapitel 1, Vers 17, lass uns nochmal ganz kurz lesen, rufe weiter aus, das ist die Botschaft. So spricht der Herr der Herrscher, meine Städte sollen noch überfließen vom Guten und der Herr wird sie und trösten und Jerusalem noch erwählen. Das sind 2 Grundbegriffe, das heißt, er wird sein Volk trösten in all dem Leid, in all dem Schmerz, in all den Kämpfen, in all den Anfeindungen, die das Volk Gottes hat. Er sagt, ich werde mich ihnen zuwenden, ich werde sie trösten und nochmal erwählen. Und wenn dieser Begriff Erwählung kommt, dann hoffentlich, dann löst das in uns nicht mehr etwas aus, wo wir sagen, okay, wie kann das sein? Und wo ist der freie Wille? Und all diese Thematik, die sich damit oft in der Diskussion verbindet, sondern wir verstehen das auch in diesem Begriff. Das heißt, wenn Gott sich seinem Volk zuwendet und das ist auf der Grundlage der Erwählung, dann bedeutet das für uns und wir wissen das sofort, nicht auf Grundlage von Werken, sondern auf Grundlage von Gnade. Also die Schrift verbindet Erwählung und mit der Wahrheit, dass es eben nicht aus uns ist, sondern aus Gott ist, nicht aufgrund von unserer Leistung, sondern von dessen, was er tut. Das ist das Herzstück der Lehre der Erwählung. Ich möchte euch kurz das nur zeigen, daran erinnern, eine Hand bleibt Sacharja, wir markieren uns nochmal und gehen in den Römerbrief ins 11. Kapitel. Und da werden diese Dinge in wunderbare, natürlich im kompletten Römerbrief, da taucht es immer und immer wieder auf. Paulus erklärt diese Wahrheit, aber das einfach nur als Erinnerung, wenn wir über Erwählung nachdenken, in welchem Zusammenhang wir darüber nachdenken. Kapitel 11, ab Vers 5, schreibt Apostel Paulus, Römerbrief 11, ab Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. So, das ist, Gott bewahrt sich einen Rest. Und das ist das, was er verspricht. Er hat sein Volk, er wird sich seinem Volk zuwenden. Und er wendet sich nicht einfach pauschal allen zu und nicht einfach pauschal Israel und pauschal den Juden zu, sondern er wendet sich seinem Volk zu, seinem wahren Volk, seinen wahren Nachkommen. Paulus erklärt das im Römerbrief und er sagt, so ist es ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Diese Auswahl, ein Rest nach Erwählung kann man übersetzen. Und dieser Rest nach Erwählung ist Gnade. Warum? Wir verstehen, wenn Gott sich ein Volk bewahrt und ein Volk sich herausholt, dann liegt das eben nicht in dem Volk selbst. Er sagt nicht, weil ihr die Besseren, weil ihr die Guten und die Frommen und die Religiösen oder die keine Fehler und Sünden haben, sondern er bewahrt sich, weil da ist ja keiner gerecht ist, dass keiner gut ist. Und das ist die Thematik. Erwählung macht deutlich, alle sind schuldig, aber Gott bewahrt sich ein Volk, ein Rest der Gnade. Und Gnade bedeutet eben nicht Werke. Lest mir weiter, Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Das ist die Definition der Gnade, nicht aus Werken. Da, wo Werk dazukommt, hört die Gnade auf. So, die Werke lösen die Gnade auf. Entweder stellt man sich eben auf Verdienst, auf etwas, was man selbst tut, oder man stellt sich auf die Gnade. Und das, und diese Gnade erfahren und bekommen die Erwählten. Das heißt, niemand nimmt sie sich, weil dann wiederum, aber ich habe doch Anrecht, dann ist das ja keine Gnade mehr. So, das ist dann wieder ein Verdienst, ein Anspruch, hat keiner. Und so erklärt er weiter, Vers 7, was nun? Was Israel sucht, hat es nicht erlangt? Richtig, das ist die Antwort. Israel hat es gesucht, Israel hat es versucht. Und durch die Werke, durch die Gesetze, und sie haben es nicht erlangt. Ja, die haben es nicht erlangt. Und dann sagt Paulus, aber die Auswahl hat es erlangt. Von diesem Jerusalem reden wir, von diesem Zion reden wir, von diesem Volk Gottes reden wir, von dem Auswahl, von dem Rest, das Gott aus Gnade sich bewahrt hat. Und zwar schon damals, auch zu Zeiten des Apostel Paulus, als er schreibt, und zu Zeiten des Alten Testaments, zu Zeiten des Neuen Testaments, auch heute, der Herr bewahrt sich ein Volk. Und dann heißt es, und die übrigen sind verstockt worden. So. Die übrigen, die nicht ihm gehören, die nicht zu seinem Volk gehören, sagt, ja, die sind dahin gegeben worden, aufgrund ihres bösen Herzens, aufgrund dessen, dass sie den Herrn abgelehnt haben und in ihren Sünden leben und sie frönen, hat Gott sie dahin gegeben. Und das übrigens eine Beschreibung aller Menschen. Aber er hat sich aus dem Menschengeschlecht, das sich von Gott abgewandelt und schuldig ist, jeder Mensch gerichtet zu werden, hat er sich aber einen Rest bewahrt. Das ist wichtig. Es ist nicht so, dass Gott sich einen Rest bewahrt und die anderen können ja nichts dafür. Die Grundlage ist immer die, und das ist die Ausgangssituation. Alle haben mit dem Herrn gebrochen, alle. Und alle sind schuldig. Und da ist keiner, der gerecht ist. Das heißt, wenn Gott alle richten würde, dann ist das sehr gerecht, richtig? Wenn aus den allen, die aber gerecht gerichtet werden sollten, er sich einen Rest aber herausholt und sie begnadigt, dann ist es Gnade. Das hat auch nicht mit Recht zu tun, denn gerecht werde würde ja alle retten. Aber das ist ja nicht, das ist Gnade, das ist pure Gnade. Gnade wählt, Liebe wählt. Und wir wissen, dass er uns aus Liebe erwählt hat. So, das ist die Grundlage. Wir kehren zurück zu Zacharia. Das ist die erste Nachtvision, die wir gesehen haben, dass Gott sich zuwendet seinem Volk, und zwar eben nicht allen, sondern er erwählt das Jerusalem neu. Das heißt, er wendet sich dem Rest zu, den Überrest, den er in der Gnade und nicht aus Werken bewahrt. Die übrigen Nationen, dazu gehören nicht nur die Nation Israel, sondern auch alle anderen Nationen, nämlich alle Nationen. Darum werden uns die vier Hörner hier beschrieben. Das heißt, es steht für vier Himmelsrichtungen. Das heißt, die Nationen der Erde, die werden vom Herrn gerichtet. Aber sein Volk, seine Stadt, seine Herrschaft, die bleibt. Und das ist die gute Nachricht. Und das führt uns zu der dritten Nachtvision. Und ihr erinnert euch, dass dieser junge Mann diese Stadt messen will, die Stadt vom Herrn, die er sich auserwählt, das Volk, das er sich auserwählt, das Volk, das er sich bewahrt. Und er will sie messen, wie viel, wie groß, und er kriegt eine Nachricht, er soll es nicht tun. Und der Grund liegt dafür, dass dieses Jerusalem, diese Stadt, zu groß sein wird. Man kann es nicht messen, man soll es auch nicht messen, denn es würde sonst einengen, und den Raum und den Platz nicht geben. Und das, die herrliche Nachricht, es wird riesig sein. Viele werden kommen. Wer sind sie? Warum wird diese Stadt so groß? Warum soll diese Mauer sie nicht eingrenzen? Das ist dann die Vertiefung ab Vers 10. Das zeige ich euch gleich noch einmal, aber das ist der Grundgedanke, dass dieses neue Jerusalem, das Gott bauen wird, wird so groß sein. Es ist jetzt kein Geheimnis und darum überrasche ich euch das nicht, wenn ich das sage, aber diese Stadt wird so groß sein, weil es nicht nur eine Nation beherbergen wird, sondern alle Nationen beherbergen wird. Das ist das Geheimnis. Und dass Gott für alle Nationen, für alle Völker diese Schutzmauer sein wird, dass er für alle Völker, unter allen Völkern wohnen wird, dass er für alle Völker da sein wird, eben nicht nur für die Nationen, sondern wie er es versprochen hat, in Abraham werden gesegnet werden alle Nationen, in deinem Samen, das ist Christus, werden gesegnet alle Nationen. Darum ist diese Stadt, auf die da auch Abraham gewartet hatte, und Abraham und Isaak und Jakob und lebten in Zelten, weil sie wussten, der Herr bereitet ihnen eine Stadt. Sie wussten, dass diese Stadt mehr beinhaltet und der Segen zu allen Völkern kommen wird. Und alle Völker werden auch zu dieser Stadt strömen und da Heilung finden, da Segen finden, da die Weisung Gottes finden, so wie wir es in Jesaja 2 zum Beispiel lesen können. Alle strömen dahin. Und wir werden es auch in dem Buch Sacharja auch sehen. Aber das ist die Botschaft. Also das neue Jerusalem wird riesig groß sein, weil es alle Nationen beherbergen wird. Und wie kommt es dazu? Und jetzt kommen wir zu Vers 10. Das ist der zweite Teil in dieser dritten Nachtvision. Und da, das beginnt mit diesem Ausruf, weh, weh, je nach Übersetzung, zum Beispiel in der Schlachter heißt schon, glaube ich, auf, richtig? Wer hat die Schlachter? Ja, steht auf, oder? So, das ist schon eine Übertragung, das heißt, im Hebräischen haben wir eher diesen Wehe-Ausruf, und dann aber nicht im Sinne vom Kontext her Wehe als Strafe, wehe euch, das kennen wir, sondern in dem Sinne, so, wacht auf, passt auf, kommt da raus. Und weil es damit verbunden ist mit dem Gericht dieser Welt, weil die Welt wird gerichtet, kommt der Ruf zu seinem Volk, kommt raus aus dieser Welt. Und darum ist es ist zum Beispiel übersetzt die Elberfelder auch mit Wehe, weil es hat diesen mahnenden Charakter. Es ist nicht nur so, lass uns rausgehen. Das ist nicht nur so eine motivierende Aufforderung, sondern es ist eher, pass auf, die Welt geht zugrunde. Ich werde die Nation alle richten, also kommt raus. Und jetzt die Größe der Jerusalems, die Größe der Stadt, ist darum so groß, weil Gott sein Volk überall hat. Und zwar nicht nur in einer Nation, unter einer Nation, sondern unter allen Nationen, unter allen Himmelsrichtungen hat er sein Volk. Lesen wir ab Vers 10 nochmal, wir können übersetzen, auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet. Und hier merken wir, dass es nicht nur ein Teil ist, wo Gott sein Volk aus dem Norden holt, sondern auch vier Himmelsrichtungen. Ihr erinnert euch, warum er aber sagt, dass sie aus dem Norden fliehen, weil im Norden was war? Das waren Babel, das waren die Feinde, war das Volk, das das Volk Gottes geknechtet hat. Babel steht für die Welt, Babel steht für die Knechtschaft in dieser Welt, Babel steht für den Ort, in dem die Kinder und das Volk Gottes lebt und leidet und da leben muss, weil Gott die Zeit bestimmt hat, dass sie dort leben müssen, aber in diesem Umfeld den Glauben bewahren müssen oder in dem Glauben leben müssen, sich mit ihrer Nahrung auseinandersetzen müssen, wie die Daniels Freunde und Daniel, oder dem König dienen müssen, Nebukadnezar, und dann aber nicht anbeten, Statue, mit den Gefahren der Verfolgung und der Verleumdung, all diese Bilder, die wir im Buch Daniel haben, das ist das. Also ein Bild für die gottfeindliche Welt, aber in dieser gottfeindlichen Welt lebt sein Volk, bis er es rausholt und zurückbringt zu sich selbst. Dieses Bild haben wir. Und so wie Israel da hingegeben wurde mal zu den Babyloniern, so wie das alles mal erlebt hat mit Daniel und seinen Freunden und mit dem Rest des Volkes und Gott es damals auch wieder rausgeführt hat, so das geschah zum Bild und als Vorbild für uns. Denn wir leben genau das. Wir leben in dieser Welt, wir leben in Babel. Deswegen schreibt auch Petrus an die Auserwählten in Babel. So das in Petrusbrief, weil er meint nicht buchstäblich in Babel, er sagt Welt und nicht nur Rom. Rom gehört genauso dazu, sondern wir leben in dieser Welt und wir müssen uns genauso wie damals in einer gottfeindlichen Welt zurechtfinden. Wir müssen unseren Glauben hier leben, wir müssen den Kaiser dem Kaiser geben, was dem Kaisers ist, Ehre wem Ehre gebührt und trotzdem Gott treu bleiben, trotzdem nachfolgen, trotzdem unseren Glauben hier leben. Das ist nicht einfach und das bedeutet Schwierigkeiten, das bedeutet in uns eine Zerrissenheit, das bedeutet aber auch Verfolgung und Leiden und sich zu dem Glauben stellen. Das ist, und darum heißt es auch in Vers 11, wehe, zieh und rette dich, oder auf, zieh und rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. So, das ist die Nachfolgestätte. Also Babel war früher, aber es gibt Babel noch mehr. Babel gibt es bis heute noch. Also Babel nicht, ihr wisst, was ich meine, gell? So ein Babel, die Stadt, die gibt es bis heute. Und die gibt es nicht nur einmal, die ist da nicht eben nicht nur aus Israel, im Land des Nordens. Diese Stadt, die gibt es überall, das ist die Welt. Und diese Welt hat viele Städte. Das, was Babel ausmacht, eben, dass die Menschen in einer gottfeindlichen Welt sich zusammentun und all diese Dinge tun, die sie tun, die uns in der Offenbarung zum Beispiel sehr deutlich in der Offenbarung 17, 18, 19 erklärt wird, was Babel ausmacht. Das ist der ganze Reichtum, das ist dieses Verführen der Nationen, dass sie nach all diesen Dingen streben und all diese Dinge suchen. Habt ihr so ein bisschen im Ohr, was in Offenbarung 17, 18, 19 steht, die Beschreibung? Die Seminaristen von Kreuzlich, die wissen sofort. Den anderen lese ich das nur mal ganz kurz vor, wiederum ein Lesezeichen Sacharja. Und ich schlage mit mir Offenbarung kurz auf. Schaut mal, wenn ihr Kapitel 18 aufschlagt, oder ich nehme euch Kapitel 17. Ganz kurz. Schaut mal, lest mir mit mir die Vers 1 kurz mit an. Ich weiß nicht, wirklich eine kurze Zusammenfassung. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, und redete zu mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die Hure, die große Hure, zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg und in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit und ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. So, das ist das die Mutter aller Gottfeindlichkeit, das heißt der Ursprung da ist all das entstanden. Und diese Frau wird als das große Babel beschrieben. Alle anderen Städte, kann man sagen, Töchter Babels. Alle, die in gleicher Gesinnung, in der gleichen Art und Weise existieren und aufgebaut sind, sie gehören zu diesem Babelsystem. Und von ihr wird beschrieben, dass sie wie eine Frau. Das ist wie eine Prostituierte. Und warum wird dieses Bild gebraucht? Übrigens, es ist keine buchstäbliche Frau, sondern hier wird als verführerische Macht. Hier wird die Frau dargestellt, die sehr verführerisch aussieht, sehr kostbare Kleider trägt und Schmuck und alles. Und alle sagen, boah, das sieht aber gut aus, das würde ich auch gerne haben. Und das ist genau das, was diese Welt ausmacht. Sie verführt die Könige der Erde, das heißt die Machthaber, die Obersten, die Führer dieser Welt, dass sie nach diesen Prinzipien Reichtum, Macht, Ehre, all das streben und all das tun, was sie tun. Das ist dieses Weltsystem. Und letztendlich zeigt sich das in der Wirtschaft, das zeigt sich dann in der Kultur, das zeigt sich dann in der Art und Weise, was die Lebensmotivation ist, die Ziele, man diesem Leben erreicht. Aber der Herr sagt und der Herr verspricht, dass in dieser Stadt sein Volk leidet. Und er sagt, ich räche und ich vernichte diese Stadt. Und in diesem Zusammenhang, schaut mal Kapitel 18, ab Vers 4, schaut mal, das ist fast die gleiche Formulierung, wie wir bei Sacharja haben. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt es ihr doppelt nach ihren Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. So, das ist ein Bild und eine Sprache des Gerichts. Und das Volk Gottes wird aufgerufen: Verlass diese Welt. Nur nochmal als Erinnerung: man kann nicht diese Welt verlassen, das heißt geografisch, wir sind. Es geht ja auch nicht, dass wir einen Ort verlassen, sondern habt nicht Anteil an ihren Werken, das heißt, nehmt nicht die Gesinnung dieser Welt an. Johannes lehrte, wir erinnern uns, wer diese Welt liebt, liebt den Vater nicht. Und das ist also, was, woran erhoffen wir unseren Frieden, unsere Freude, unser Glück und unsere Rettung, all diese Dinge. Und von dieser Welt oder vom Vater im Himmel. Und hier wird, letztendlich ist es ein Bekehrungsaufruf. Es ist ein Aufruf, dass Gott hat sein Volk in dieser Welt. Er hat sein Volk in dieser ganzen Welt. Und in allen diesen Städten der Töchter Babels sind überall seine Kinder. Und er ruft sie und ruft sie heraus, kommt raus, kommt raus. Wisst ihr, was das ist? Das ist Evangelisation. Das ist genau das. Geht hin in die Welt, sagt Jesus, und macht Jünger. Und Jünger sagt, macht welche, die mir nachfolgen, nicht der Welt nachfolgen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren. Bringt ihnen bei, mir nachzufolgen und nicht dieser Welt zu folgen. Das ist Mission, das ist Evangelisation. Und das ist hier in dieser Sprache. Mein Volk, auf, komm raus. Der Herr ruft bis heute aus dieser Welt und aus allen Töchtern Babels, ruft er sein Volk, indem er das Evangelium verkündigt und sagt, ich bin der Retter, ich rette euch. Und er verkündigt und sagt, diese Städte, diese Töchter, die werden alle fallen. An einem Tag, die werden vergehen. Aber wenn ihr da rauskommt, keinen Anteil an ihnen habt, nicht zu dieser Stadt gehört oder zu diesen Töchtern gehört, sondern zu Zion gehört, zu dem neuen Jerusalem. Diese Stadt bleibt. Das ist ein Angebot und das ist die Einladung. Kommt in diese Stadt zum neuen Jerusalem. Und wisst ihr was? Diese Stadt ist riesig groß. Platz für alle. Platz für alle. Und ich selbst werde es beschützen. Ich selbst bin die feurige Mauer um sie. Ich selbst werde die Feinde vernichten. Ich werde euch beschützen. Ihr seid dort sicher. Das ist das Versprechen Gottes. Und jetzt, wenn ihr Kapitel 18 nochmal seid, dann heißt das, ich lese euch ab Vers 10. Dann ich muss ab Vers 9 schon, da ist nämlich erst der Punkt. Und es wird um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie Rauch ihres Brandes sehen, und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen und sagen, weh, weh. Da taucht wieder dieses weh, weh. Und dann heißt das, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold, von Silber und Edelstein, Perlen, von feiner Leinwand und Purpur, Seide und Scharlachstoff und Thyatira-Holz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz, Erz, Eisen, Marmor, Zimt, Haarbalsam, Räucherwerk, Salböl, Weihrauch, Wein, Öl, Feinmehl, Weizen, Rinder, Schafe, Pferde, Wagen, leibeigene Menschen, Seelen und so weiter. Das, was wir haben, ist Weltwirtschaft. Was wir haben, ist das, was diese Welt antreibt. Waren, Güter, Transporte, Sklaven, Diener, Dienste, Dienstleistungen, all das, das ist Welt. Und das geht, der Herr sagt, ich zerstöre, das bleibt nicht. Dieser Reichtum wird vergehen. Setzt nicht auf den Reichtum, verlasst das. Und dann schaut mal in Vers 21, es geht nicht nur um das Reichtum, das heißt diese Weltwirtschaft, Vers 21, und ein starker Engel hob einen Stein wie einen großen Mühlstein auf und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babel, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen, nie mehr gefunden werden. Wisst ihr, warum ein Mühlstein? Weil der Herr hat gesagt, weh denen, die Kleinen, die an mich glauben, verführen. Für die wäre es besser, ein Mühlstein um den Hals und ins Meer geworfen. Kennt ihr das, Matthäus 18? Das heißt, weh der Welt, weh denen, die versuchen, die Kleinen, weh der Welt um der Versuchung, die müssen sein. Weil das ist Erprobung und Prüfung. Aber weh denen, durch wen die Versuchung kommt. Wer ist die Versucherin? Wer ist die? Das ist diese Frau. Das ist Babel. Deswegen redet hier die Schrift und sagt, Mühlstein um den Hals. Und jetzt schaut mal, was macht diese Frau aus? Nicht nur all diese Kostbarkeiten und Reichtümer, sondern schaut mal, Vers 22. Und die Stimme der Harfensänger, Musiker, Flötenspieler, Trompeter wird nicht mehr in ihr gehört werden und nie mehr ein Künstler oder irgendeine Kunst in dir gefunden werden und das Geräusch von Mühlsteins nie mehr in dir gefunden werden und das Licht einer Lampe nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut nicht mehr gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Das ist, was sie ausmacht. Aber was wird in uns beschrieben? Wer weiß es noch? Ich bin mir sicher, ihr wisst es, Kultur. Also nicht nur Wirtschaft, sondern auch all das, was zur Kultur gehört. Das ist die Art und Weise, Musik zu machen. Das ist die Art und Weise, wie man Unterhaltung, das ist die Art und Weise, wie man isst, das ist die Art und Weise, wie man lebt, das ist die Art und Weise, wie man heiratet und verheiratet. All diese Dinge gehören zu dieser Welt. Und die Botschaft ist, diese Welt vergeht. Alles in dieser Welt wird vergehen. Und alle Städte dieser Welt wird vergehen, aber es gibt nur eine Stadt, die bleibt. Und das ist das neue Jerusalem. Und darum eben dieser Aufruf, wir gehen zurück zu Sacharja, darum dieser Aufruf, diese Stadt zu verlassen. Wenn also in Sacharja, in dem dritten Puzzleteil bei uns, in dieser dritten Nachtvision, der Aufruf ebenfalls kommt, und dann heißt es Vers 11, auf oder wehe Zion. Zion, noch als Erinnerung, ich wiederhole es noch am Anfang ein paar Mal, irgendwann mal muss ich das nicht mehr tun, weil ich weiß, das sitzt schon bei uns sehr gut. Zion bedeutet, es ist ja oft in der Bibel mit dem Berg Zion, das kennen wir vom Wortlaut Berg Zion. Berge stehen für Herrschaft, Zion steht fürs Volk Gottes. Das heißt, Zion ist die Umschreibung, das Volk, unter dem Gott die Herrschaft ausübt. Das ist Gottes Volk und das macht übrigens Gottes Volk aus. Da wohnt der Herr, er regiert dort, er ist der König, er ist der Herr. Auf ihn hört das Volk, ihm folgen sie. Das ist die wahre Umschreibung von Zion, von Berg Zion. Gott spricht und sie hören ihn und folgen ihm. Und wir kennen das, ja? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen. Das ist das wahre Zion, das sind die wahren Kinder Gottes. Sie sind in der Lage, Gottes Wort zu hören und sie unterwerfen sich auch unter das Wort und folgen ihm. Sie hören nicht auf die Hure Babel, sie hören auf den Herrn. Den König Zions, auf den hören sie, dem folgen sie. Und von daher, rette dich, du wohnst bei der Tochter Babels. Das ist dieser Aufruf. Du wohnst da. Du bist nicht Tochter Babel. Das ist, du wohnst nun da. Wir sind in dieser Welt. Und jetzt taucht auf, also wir verstehen die gute Nachricht. Gott wendet sich seinem Volk, seiner Stadt zu. Er sagt, die Welt wird vergehen. Er sagt, sein Volk aber wird herausgeführt oder soll rauskommen. Und da ist ein weiter wichtiger Begriff, ist retten. Es geht um Rettung. Und jetzt wird es weiter und weiter entfaltet, wird diese Rettung stattfinden? Wie wird Gott sein Volk unter den Töchtern Babels befreien? Wie wird Gott sein Volk aus den Töchtern Babels rausführen und nach Zion bringen? Und wir lesen, dann heißt es, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet, und jetzt habt ihr wahrscheinlich beim ersten Mal lesen vielleicht schon mal gestutzt, weil ich gelesen habe, mein Augapfel, gell? Ich habe es bewusst gelesen, in vielen Übersetzungen steht sein Augapfel an. Ich habe mich für die Übersetzung-Variante mein Augapfel entschieden. Warum? Die Bedeutung letztendlich spielt keine Rolle. Das Volk Gottes ist sein Augapfel. So, das wissen wir. Aber die Frage ist, wer sagt das? Und je nachdem, wer es sagt, ändert sich entweder sein Augapfel oder mein Augapfel. Das heißt, wenn hier jetzt der Prophet redet, dann heißt das, denn ihr seid sein Augapfel und er guckt nach euch. Aber wenn es hier nicht der Prophet redet, sondern wenn der Herr selbst hier redet, dann ist das mein Augapfel. Wenn ihr in die Elberfelder Bibel habt, vielleicht habt ihr eine, und ihr in die Fußnote hineinschaut, dann findet ihr bei der Fußnote, bei meiner ist das, Fußnote 9, ich weiß nicht, ob es auch bei euch Fußnote 9 heißt, ist, die alten Abschreiber merken an dieser Stelle, dass sie den Text geändert haben, der ursprünglich lautete mein. Also jetzt möchte ich ganz kurz euch das erklären und warum ich für richtig halte, dass es hier nicht sein, sondern mein bedeutet. Ich nehme euch jetzt ein Stück da ein bisschen hinein. Wer redet hier? Wenn wir diese Nachtvision lesen, da heißt es immer, spricht der Herr, spricht der Herr, spricht der Herr. Die ganze Zeit spricht der Herr. Und das ist ja gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil dann wechselt einfach, so spricht der Herr, er hat mich gesandt. So, lest mal mit mir Vers 12 nochmal. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat. Versteht ihr? So, der Herr der Herrscharen spricht, nachdem seine Herrlichkeit mich ausgesandt hat, oder um mich zu verherrlichen, kann man sogar übersetzen. Um mich groß zu machen, um mich zu bestätigen, um zu verherrlichen. Nachdem, um mich zu verherrlichen, er mich gesandt hat. Und jetzt ist die Frage, wer hat wen gesandt, gell? Aber lass noch kurz noch zu Ende lesen. Mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet seinen oder meinen Augapfel an. Jetzt verstehen viele, und das war erst später bei der Übersetzung der Fall, deswegen heißt es, die Älteren haben das so nicht verstanden. Die Späteren haben gedacht oder verstanden, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit, also der Herr, mich ausgesandt hat, den Propheten, zum Beispiel Sacharja, über die Nationen, das heißt, dass der Sacharja über die Nationen predigen sollte. Und jetzt sagt er den Grund, warum, denn wer den Augapfel des Herrn antastet, das ist, also wer, denn wer euch antastet, tastet sein Augapfel, also aus der Perspektive des Propheten. Der Prophet sagt, der Herr der Herrscher hat mich gesandt, um euch das zu erzählen, euch diese Botschaft zu verkündigen. Warum? Weil ihr seid sein Augapfel. So kann man den Text verstehen. Aber ist nach meinem Verständnis nicht richtig, denn das, wenn man das komplett liest, wechseln hier, der Sacharja ist nur ein Sprachrohr. Hier redet der Herr und hier redet der Herr. Hier redet der Vater und hier redet der Sohn. Hier redet der Sendende und hier redet der Gesandte. Hier redet der Sendende, der sagt warum, und der Gesandte sagt auch, warum er kommt. Und hier kommt eine wichtige Thematik. Ich habe letztes Mal versucht, euch, als ich so überblicksmäßig so gezeigt habe, wie ich das in die Bibel als verstehe, wie sie aufgebaut ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, ist die Botschaft des Alten Testaments, ist die Verheißung, dass der Herr kommen wird. Das ist eine der grundlegenden und entscheidenden Wahrheiten des Alten Testaments. Der Herr wird kommen. So, und im Alten Testament lesen wir, dass Gott sagt, ich komme. Und dann aber lesen wir, in wie er kommen wird. Er sagt, ich sende. Und zusammengefasst verspricht er, ich sende den Messias. Ich sende meinen Sohn. Der wird mein Sohn sein. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. So, die Botschaft ist, Gott kommt, aber in der Gestalt seines Sohnes. Der Herr der Herrscharen kommt, aber in der Gestalt seines Sohnes. Das ist die Botschaft. Der Herr kommt, er besucht uns. Gott mit uns. Und überall finden wir diese herrlichen Wahrheiten. Wenn wir diesen Fokus haben, wenn wir die Brille darauf eingestellt haben, so ging es mir. Auf einmal denke ich, die ganze Bibel redet ja nur noch davon. Überall diese Hinweise, überall diese wichtige Wahrheit, dass der Herr verspricht, ich werde kommen ich sende meinen Sohn, ich sende den König, ich sende den Gottesknecht, ich sende den Erlöser, ich sende den Herr und. Also die ganzen Begriffe, aber Gott verspricht und da ist dieses Wort der Sendung. Und eigentlich ist das Mission. Das ist Gottes Mission. Gott sendet, das ist Mission. Er sendet seinen Sohn in diese Welt. Und wenn man diesem Begriff nachgeht, dann entpuppt er sich als die grundlegendste Wahrheit unseres Glaubens. Denn liebe Geschwister, wenn wir das nicht glauben, haben wir keine Rettung. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir keinen Glauben. Wenn wir das nicht annehmen, dann erkennen wir den Vater und den Sohn nicht. Wenn wir das ablehnen und etwas anderes lehren, dann lehren wir die Lehre des Antichristen, dass der Sohn gesandt wurde in diese Welt. Das bedeutet, er war bei dem Vater. Wenn es heißt, er ist gesandt oder er ist gekommen, dann war er vor Ewigkeit schon da. Das ist die Wahrheit. Und das wird, ich bin erstaunt, wie viel das geleugnet wird. Und von sogenannten, die aber behaupten, an Jesus zu glauben. Und ich kriege Nachrichten, E-Mails und Fragen und aber auch Angriffe, wo es heißt, was lehre ich da, dass der Vater und der Sohn zum Beispiel eins sind. Und das muss man unterscheiden. Ja, wir müssen das unterscheiden im Erlösungswerk, dass der Vater in seinem Sohn uns rettet. Aber wir haben nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott, Gott ist einer. Und er offenbart sich im Vater, als der Vater, das heißt der vor Grundlegung der Welt uns Erwählende, uns Liebende, als im Sohn, der in der Zeit und in die Zeit Kommende und uns Erlösende und als der Geist, der uns Versiegende und ans Ende Bringende. Das ist der eine wahre Gott, einer, der aber in seinem Heilshandel uns in drei Personen offenbart wird. Aber es ist ein Gott. Kann man das verstehen? Das können wir nur glauben, liebe Geschwister. Denn wenn ich weiter darüber nach mit euch rede und die Frage stellen, dann können wir es nicht mehr verstehen. Und genau das ist der Punkt, das ist Gott, wir können ihn nicht verstehen. Wer anmaßt, das erklären zu können, also schlüssig mit Beispiel, ja, weißt du was, das ist so wie die drei verschiedene Formen des Wassers. So wasserflüssig, dann haben wir was gefroren und was noch? Verdampf, ah ja, oh ja, oder, das gibt so verschiedene Bilder, diese drei. Nee, so einfach ist es nicht. All das sind Bilder natürlich, warum? Weil Gott diese Dinge geschaffen hat, denn er ist der Ursprung an allen Dingen. Kein Wunder widerspiegelt sich sein Wesen in der Schöpfung und wir finden diese Muster. Aber letztendlich, Gott zu Ende zu denken, ihn zu erklären, kann niemand von uns. Wir waren am Wochenende gerade in Offenbarung 19 und dann heißt es, es kommt einer, der einen Namen trägt, den niemand kennt, außer nur er. Und das ist die Wahrheit. Wir kennen diesen einen, der kommt, seinen Namen. Wir nennen ihn unter Jesus, Messias, Retter, das Wort Gottes, König der Könige, Herr der Herren, wir haben viele Namen. Aber wirklich, wer er ist, wer weiß das? Es wird nur dann sein, wenn wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Und das ist nur, wenn er kommen wird und wir in sein Angesicht schauen, dann werden wir erkennen, wie er ist und wie wir sind. Vorher nicht, vorher ist Stückwerk. Niemand von uns kann sagen, so ist er. Geht nicht, weil er Gott ist. Wer von uns kann uns mit dem begrenzten Verstand ihn fassen? Wie herrlich ist, dass unser Verstand bestimmte Dinge erfassen kann, aber ergründen kann ihn niemand. Aber glauben? Ja, warum? Weil das ist Gnade. Denn euch ist es geschenkt, nicht nur für ihn zu leiden, übrigens auch an ihn zu glauben. Ich möchte euch das zeigen, das ist eine wichtige Wahrheit. Warum? Weil, wenn wir lesen, switcht es permanent. Der Herr redet und sagt, ihr seid mein Augapfel und dann redet der Herr hat mich gesandt. Und dann denkt man, hä? Und das ist genau der Punkt, warum die Übersetzer gesagt haben, das kann ja gar nicht dann der Sendende oder Gesandte sein, das kann nicht Jesus sein, der kann nicht Messias sein, weil er ist doch der Herr. Wisst ihr was, der Punkt ist der, vielleicht am besten zu erklären ist das mit Johannes Evangelium Kapitel 1. Wahrscheinlich müssten wir es nicht mal aufschlagen, aber wir lieben ja das Aufschlagen. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gell? Und das Wort war Gott. Das war im Anfang. Im Anfang war das Wort. Und wir wissen, das Wort wurde Fleisch. Wir wissen, dass wir von Jesus Christus reden. Das Wort Gottes, wichtig, ist Fleisch geworden. Aber wir wissen, das Wort war bei Gott und zugleich ist es das Wort auch Gott. Alles klar? Verstanden? Das meine ich. Das ist, was wir verstehen ist mit unserem begrenzten Verstand, dass wir auf der einen Seite das Wort, das Fleisch geworden ist, Gottes Wort, unterscheiden müssen von Gott, dem ewigen Vater. Denn er war bei Gott. Das heißt, er ist bei ihm. Unterscheiden wir. Und zugleich im nächsten Atemzug sagt aber das Wort, und das Wort ist Gott. Also sagt das Wort, das, was wir unterscheiden, gehört aber auch zusammen. Aber das ist die Wahrheit und so müssen wir es annehmen. Wir müssen zwar unterscheiden, Gott im Sohn, im Wort und Gott im Ratschluss des Vaters, aber zugleich dürfen wir niemals sie trennen, denn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und Vater sind eins. So, die Wahrheit ist, die sind eins und zugleich wieder unterschiedlich. Und wenn wir dann hingehen, und das wird gemacht, man nimmt die Stellen, die uns den Unterschied zeigen und sagt, ah, er kann ja nicht der Gott der Vater sein. Kann nicht. Weil die Stellen sagen, ja, ich gehe zu meinem Vater, der Vater hat mich lieb, ich liebe den Vater. Also das ist nicht das Gleiche. Und dann kippt man auf der anderen Seite, auf der oben und sagt, das kann nicht sein. Aber es gibt genauso Stellen, die sagen, aber wir sind eins. Und das ist das, da beginnt man diese Dinge mit menschlichem Verstand zu erfassen. Aber wenn es heißt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und sein Name heißt wie ein wunderbarer Ratgeber und dann Vater der Ewigkeit. Starker Gott. Ja, wer ist dieses Kind? Vater der Ewigkeit. Er ist der starke Gott. Versteht ihr? Ein Kind ist geboren, Menschwerdung. Sohn ist von Ewigkeit gegeben, gesandt, gekommen. Und der ist der Vater der Ewigkeit. Der Ursprung aller Dinge, kann man sagen. Das ist Vater der Ewigkeit. Das gehört zusammen. Also wir, je nachdem, welche Perspektive wir haben, unterscheiden wir das. Oder wir bringen diese Dinge wieder zusammen, je nachdem, wie das Wort Gottes es tut. Und wir glauben das, A, weil es hier steht, und B, weil der Geist Gottes uns dieses Zeugnis gibt. Weil der Geist Gottes das Zeugnis gibt. Sonst, und jetzt kommt der Punkt, die Welt kann das nicht glauben. Für die Welt ist es dumm. Für die Welt macht es keinen Sinn. Das ist töricht. Das ist nicht logisch. Hey, ihr könnt nicht zählen. Ihr sagt, 1 plus 1 plus 1 ist 1. Hallo? Was für eine Note habt ihr in Mathe? Es funktioniert nicht. Versteht ihr? Das sind die Anfeindungen. Oder andere Argumente gegen die Göttlichkeit Jesu. Aber die Anfeindungen sind so extrem. Und jetzt gehen wir nochmal zu Sacharja, Kapitel 2. Und lest nochmal mit mir Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, oder nachdem er, also Herr der Herrscher, mich gesandt hat, um zu verherrlichen. Merkt euch diesen, Vater, verherrliche mich, denn ich habe dich verherrlicht. Johannes Kapitel 17. Darum bin ich in diese Welt gekommen, um dich zu verherrlichen. Verherrliche mich auch. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, um zu verherrlichen. Das Werk zu tun, was zu tun ist, das ist es. Um zu offenbaren den Willen Gottes, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi, heißt es, nachdem sie ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben. Jetzt müssen wir uns kurz einen Schritt zurückgehen und nicht sofort nur daran denken, ah ja, er wurde ausgesandt, um dreinzuschlagen, ausgesandt, um zu töten, um zu vernichten. Ja, das macht er, wenn er wiederkommt. Da wird er die Nationen richten. Aber wisst ihr was? Er ist ausgesandt über alle Nationen, um das Gericht über die allen Nationen zu halten. Und wisst ihr, er nimmt das Gericht auf sich. Wir werden später lesen, er wird irgendwas zur Beute machen. Auch da müssen wir nicht zu schnell immer beim Endgericht sind, denn wir sind hier in unserem Zusammenhang erst beim ersten Kommen Jesu. Das dürfen wir nicht vergessen, denn er ist gekommen, nicht zu verderben, nicht zu richten, sondern zum Retten. Zum zweiten Mal wird er erscheinen, um zu richten. Aber wir werden vorbereitet auf das erste Kommen. Und das heißt, er droht den Nationen und sagt, ich werde euch richten. Aber in diesem Gericht wird er retten. Er nimmt nämlich die ganze Schuld der Welt auf sich. Denn er hat sein Volk unter allen Nationen. Und dann heißt es, warum? Schaut mal, weil die Nation, Gottes Volk, und ich möchte nochmals einschärfen, Gottes Volk ist nicht nur oder ist nicht Israel da im Nahen Osten? Hat Gott sein Volk da unter ihnen auch? Ja. Und deswegen dürfen wir nicht israelfeindlich sein. Genauso wie dieses Volk Rettung braucht, braucht jedes andere Volk auch. Gott hat überall seine Kinder. Und jetzt ist es so. Jetzt, Gott hat sein Volk unter den Nationen. Er hat sein Volk. Und er hat ihn ausgesandt über diese Nationen. Und dann sagt er, unter diesen Nationen, warum? Ich habe da mein Volk. Und wenn mein Volk bei den Töchtern Babels wohnt und drunter leidet, was glaubt ihr, macht es mit mir nichts? Warum sendet Gott seinen Sohn, sendet ihn, den einen, der sagt, er hat mich gesandt, um die Herrlichkeit? Wegen seinem Volk unter den Töchtern Babels, weil die leiden. Und wenn man ihnen etwas antut, wisst ihr, was man antut? Man langt in den Augapfel Gottes rein. Und das ist das, der Herr sieht, wie sein Volk leidet, er sieht, wie man ihn dadurch antastet und er sagt, denn wer euch antastet, tastet, und jetzt, das sagt nicht Sacharja, das sagt nicht der Prophet, das sagt der Gesandte, das sagt der, der gesandt wurde, denn wer euch antastet, tastet mich an. Erinnert ihr euch, als Paulus wütend einherstampfte und drohte und die Briefe holte von den Hohenpriestern, um die Gemeinde zu verfolgen. Er verfolgte die Christen, brachte sie in Gefängnisse und war dabei bei den Urteilen, dass sie gesteinigt und getötet werden. Das sagt er selber. Und als er unterwegs nach Damaskus war, erscheint ihm Jesus, richtig? Und wer weiß noch, was Jesus sagt? Saul, Saul, verfolgst du die Gemeinde? Warum verfolgst du die Christen? Nee, mich. Wisst ihr warum? Weil die Gemeinde sein Leib ist. Das heißt, verfolgst du die Gemeinde, schlägst du die Gemeinde, bindest du die Gemeinde, wen verfolgst du? Mich. Wir sind eins mit Christus. Gottes Volk ist sein Leib, sein Haus, sein Tempel. Und dieses Bild, schaut mal, wir kennen das. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und hier redet der Gesandte und er sagt, wer mein Volk verfolgt, das wahre Zion, der tastet mein Augapfel an. Die Bibel lehrt, wir sind Leiber Christi, oder? Wir sind der Leib, nicht Leiber, Glieder am Leib, ein Leib, Glieder. Gehört Auge auch dazu. Versteht ihr? Jetzt, warum sagt er aber auch Apfel? Man kann die Hand anfassen, ist nicht so schmerzhaft wie hier. Ich muss nur dran denken, dann gruselt es mich so. Nimm mal einen Finger und steck mal so ein bisschen hin. Geh mal in jemand ins Auge. Sobald er nur in die Nähe kommt, dann gibt es eine Reaktion, oder? Du wartest nicht so und dann, mal schauen, wie lange. Hey, das, gut, ich habe jetzt kein Problem, weil ich weiß, ich höre auf da. Du weißt es nicht, weil ich aufhöre. In dem Moment aber, sobald etwas da drankommt, da gibt es eine Reaktion, eine automatische oder eine Schutzfunktion. Man blinzelt, man dreht sich weg. Das macht der Körper, weil das super unangenehm ist. Und die Schrift nimmt dieses Bild. Das Bild ist nicht, dass die Gemeinde oder dass der Leib Christi nur ein Augapfel ist. Das Bild ist viel größer, aber es wird dieses Bild genommen, was bei uns, weil wir verstehen das, weil wir kennen Augapfel, wir wissen, wie schmerzhaft das ist und wenn es dreht und weh tut. Die Bibel sagt, es gibt eine schnelle Reaktion, es gibt eine Schutzreaktion, es gibt Schutzmechanismen. Und Gott sagt, mein Volk, Jesus sagt, mein Leib ist das. Matthäus Evangelium, Kapitel 25, sagt Jesus, was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Ich war durstig, hat mir zu trinken gegeben, ich war im Gefängnis, hat mich sowieso. Was ihr ihnen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Ihr habt mir weder zu trinken gegeben noch. Versteht ihr, das ist das Bild. Wir sind der Leib Christi. Ich habe das schon mal immer wieder betont, muss mich selbst immer wieder daran erinnern. Ich sage es euch ganz ehrlich, dass jeder Einzelne von euch, wenn er Christus gehört und ein Teil vom Leib Christi ist, ihr seid Teile des Christus. In der Art und Weise, wie ich mit euch umgehe, gehe ich mit Christus um. Je nachdem, wie ich euch behandle, behandle ich Christus. Und Jesus sagt, Willi, wieso gehst du mit mir so um? Und ich sage, Jesus, ich liebe dich doch so sehr über alles. Und dann sagst du, aber warum machst du das und das? Und dann würde ich sagen, ja, wann habe ich das dir jemals angetan, Jesus? Und dann würde ich mir ein paar Namen in Erinnerung holen. Aber schon mal da, schon mal da. Schau mal, wie du mit dem geredet hast, schau mal, wie du mit dem gehandelt hast, schau mal, was du da gemacht hast oder eben, was du nicht gemacht hast. Das bin ich. Oh, lass uns nicht so wie die dann am Ende sagen, hey, wann haben wir das, wann haben wir das nicht? Wir sind Glieder. Und um das Bild noch schärfer zu machen, klarer zu machen, Augapfel. Das heißt, er penibelt darauf aus, dass da keine Verletzung kommt. Es gibt eine schnelle Reaktion. Darum sagt Paulus übrigens beim Abendmahl, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, dann gibt es Konsequenzen für uns. Und er wird uns in Zucht nehmen, damit wir nicht verloren gehen. Er wird sofort eingreifen, das macht er. Auf verschiedene Arten und Weise greift er sofort ein, wenn seinem alten Leib Schaden zugefügt wird. Er sagt, wehe denen, die mein Leib zur Sünde verführen, und für denen wird etwas besser in Mühlstein um den Hals. Und das ist die Tochter Babes. Also, wer hier redet, ist Christus, der Gesandte. Es geht darum, er hat mich gesandt. Vers 12 nochmal, denn so spricht der Herr, der Herrscher an. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, für mich ist dieser Begriff wirklich bei den Vorbereitungen sehr wichtig geworden. Ich bin den ein bisschen hinterhergegangen. Die Zeit ist gleich rum, ich fange an und in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, gehe ich mit euch ein bisschen weiter, denn es ist nicht nur wichtig, sondern auch herrlich zugleich, was damit alles verbunden ist, dieser Begriff des Gesandten. Im Neuen Testament dreht sich das zum Gekommen. Im Alten Testament gesandt, geschickt. Hier finden wir das nochmal in Vers 12 nochmal, denn wer euch antastet, tastet mein Aukel an. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich diese Variante hier für mich gewählt habe, weil hier der Gesandte spricht. Für mich ist der Gesandte Christus hier und nicht der Prophet. Und er ist zu den Nationen gesandt, nicht der Prophet hier ist gesandt. Er ist, ist zu den Nationen gesandt, um genau das zu tun, die Welt zu warnen und für seinen Augapfel zu retten. Denn er ist die schützende Feuerflamme, er ist der Herr, er ist der für sein Volk kommt, um was? Um Zion zu retten. Das ist der ganze Gedankengang. Zion lebt in Babel, das heißt, sein wahres Zion lebt in dieser Welt und geht damit auch mit der Welt verloren. Und er sagt, puh Welt, die könnt mit meinem Volk unter euch so nicht so umgehen. Ich rette mein Volk und ich komme, um mein Volk zu retten. Ich werde mein Volk retten, das ist die gute Nachricht für uns. Das ist das Evangelium. Die schlechte Nachricht bedeutet aber, er rettet, indem er die Welt vernichtet und richtet. All das, was uns verführt und zerstört, das wird er wegnehmen. Das hat immer beide Seiten. Und deswegen ist die Warnung an die Welt, aber der Segen und die Hoffnung für die Seinen in der Welt, er rettet sie. Lest mit mir jetzt Vers 13 in Sacharja, da heißt es: Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Das sagt doch nicht der Prophet. Die Rede geht weiter. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr, der Herrscherin, mich gesandt hat. Nochmal, Sacharja sagt nicht, ihr werdet schon sehen, dass der Herr mich gesandt hat, dass was ich euch sage, die Wahrheit ist. Hier rechtfertigt sich nicht der Prophet und sagt, der Herr wird bestätigen, dass ich jetzt hier das Wort Gottes verkündige. So wird es oft verstanden und ausgelegt. Hier sagt es nicht der Prophet, sondern hier sagt der Herr, ihr werdet erkennen, dass der Herr mich gesandt hat. Darum geht es im ganzen Neuen Testament, darum geht es bis heute. Dass wir den Gesandten erkennen. Wer den Gesandten erkennt, gehört zum neuen Jerusalem, gehört zu seinem Volk. Denn das ist das, um was es geht. Zu erkennen, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und der das nicht erkennt, das nicht glaubt, der kann alles glauben, aber das ist das Entscheidende. Deswegen sage ich, das ist ein Grundbegriff, eine wichtige Wahrheit, dass Jesus Christus, der von Gott verheißene Gesandte ist, das ist der den Gott gesandt hat in diese Welt, um was? Um sein Volk zu retten. Nur er wird es retten. Und das bedeutet das Verständnis, dass er gekommen ist, dass er nämlich Gott ist. Er ist, der da redet. Er ist Jahwe. Er ist Gott mit uns. Und da gehen schon die ersten los. Nee, das kann ja nicht sein. Er ist zwar göttlich, meine Glauben, aber er ist nicht Gott, er ist nicht da. Er und Vater sind nicht eins und schon geht's los. Aber hier, und ihr werdet erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich gesandt hat. Darum geht es. Ihr werdet es erkennen. Ein Gedanke, bevor ich diesen Gedanken nochmal vertiefe oder diese Wahrheit euch nochmal versuche, noch ein bisschen größer zu machen, was es bedeutet, dass der Herr, der Herrscher, ihn gesandt hat. Schaut mal, wir wissen doch, dass Jesus der Herr, der Herrscher ist, gell? Das ist der Paradox. Das klingt so komisch. Das ist sehr widersprüchlich. Vertiefen wir diesen Gedanken jetzt nicht, was ein Paradox ist und was nicht. Aber jetzt, wir wissen eigentlich, der Herr der Herrscharen, das ist unser Herr. Und dann sagt er, aber der Herr der Herrscher hat mich gesandt. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Dann sagt man, ja, da kann es ja nicht der Gleiche sein, der Gesandte. Weil der Herr der Herrscher ist doch der Herr, Jahwe. Aber das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Auf der einen Seite wird es unterschieden, je nach welcher Perspektive, um was es geht. Und dann wird das Ganze wieder zusammengebracht. Und reden wir von dem, der von Ursprung her ist und der einen Ratschluss fasst und sagt, geh, dann reden wir von dem, der den Befehl hat, der die Macht hat über alle Herrscher und Herrscharen. Dann reden wir vom ewigen Gott, vom Vater aller Vaterschaft. Reden wir und wir wissen, das ist er von Ewigkeit her gewesen. Das ist unser Herr. Aber reden wir davon, dass dieser ewige Gott Mensch wird und eine Sendung bekommt, dass der Vater sagt, geh in diese Welt, dann reden wir von dem Sohn. Und dann sagt er, der Herr hat mich gesandt. Der Vater hat mich gesandt. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Ich erwarte es nicht. Und das ist auch nicht mein Anliegen, euch das zu beweisen. Denn ich weiß, seine Schafe werden das glauben. Die hören das und sie nehmen das an. Weil die Schrift nämlich all dieses Zeugnis uns gibt, dann heißt es, ja, ihr findet nirgendwo in der Schrift die Dreieinigkeit. Diesen Begriff gibt es ja nicht. Brauche ich auch nicht. Mir geht es ja nicht, dass ich an einen Begriff Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, je nachdem, wie welche Religion man oder Konfession man sich dazu zählt. Darum geht es nicht. Ich lese die Schrift und ich lese, dass der Vater Gott ist. Ich lese, dass der Sohn Gott ist und dass der Geist Gott ist. Und ich lese, dass Gott aber einer ist. Das reicht mir. Und dann muss ich nicht mehr rechnen. Dann weiß ich, Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Heiliger Geist sind eins. Das ist, was ich glaube, weil das Zeugnis der Schrift mir diese Dinge offenbart. Also darum geht es. Die erste, oder in dieser dritten Nachtvision wird uns gesagt, Jerusalem wird eine große Stadt sein. Warum? Weil der Herr selbst kommen wird und aus dieser Welt, aus den Töchtern Babels, aus dieser Welt und den Städten dieser Welt sein Volk herausholen wird. Und das Entscheidende ist, es wird einer gesandt, um das zu vollbringen. Es wird einer kommen. Und warum wird er kommen? Weil er auf sein Volk aufpasst. Er passt auf sein Volk auf, so auf wie auf seinen eigenen Augapfel. Das ist eine gute Nachricht, oder? Sehr gute Nachricht. Er kennt die Seinen. Und er will nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt geht es darum, dass wir den einen Gesandten erkennen. Denn darin und in ihm ist die Rettung. Das ist der Einzige, der eben sein Volk retten wird. Darum geht es, den Gesandten, den Gott versprochen hat, dass er kommen wird, dass man diesen Gesandten erkennt. Wenn man durch die Schrift durchgeht und diesen Begriff aufgreift, dann wird das immer mehr und mehr. Und ich mache so, ich zeige euch zwei Stellen im Alten Testament, Und dann werde ich das entfalten und nächsten Mittwoch nehme ich euch mit in diesen Gedankengang und dann wir gehen dann vom Alten Testament kurz ins Neue Testament und dann vertiefen wir das. Und dann schauen wir uns ab dann Vers 14 an. Denn Vers 14 heißt es, jubele, freu dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme. Seht ihr das? Warum soll sich Tochter Zion freuen? Weil der Kommende jetzt kommt. Das ist der Grund. Tochter Zion, das heißt das Volk, die Tochter, die Nachkommen, das wahre Jerusalem. Sie soll sich freuen, weil der Kommende jetzt kommt. Der Versprochene kommt. Das ist der Grund der Freude. Er kommt. Ich komme. Freu dich. So darum geht es. Auf diesen Kommenden, das ist das Bild, das Jesus von dem Bräutigam, der Kommende, der Versprochene, der diese Erwartung, kommt wann, Advent. Wir leben übrigens wieder im Advent, gell? Aber wir warten auf das zweite Kommen, bis der Bräutigam kommt und uns holt. Er kam und hat sich verlobt. Jetzt kommt er nochmal und holt uns zu sich. Also wir leben in diesem und wir warten genauso auf den kommenden. Zwei Bibelstellen, Psalm 111 und einmal Sprüche und damit endlich für heute. Ich habe jetzt bewusst mir vorgenommen, ich hoffe, ich werde es durchziehen können und werde mein Vorhaben nicht schnell aufgeben, solche herrlichen Wahrheiten auch an Bibelstellen zeigen, die gar nicht so präsent sind und vielleicht auch biblischen Büchern, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt natürlich Klassiker, die lieben wir und die finden wir überall und wir werden auch sie anschauen. Aber zum Beispiel Psalmen, gut, da findet man es eher Sprüche. So, das ist so ein bisschen, behandeln wir so ein bisschen stiefmütterlich, weil sie nicht so einfach zu verstehen sind. Aber ich hoffe, wenn wir bestimmte Sachen lesen und das auch dann in den Sprüchen zum Beispiel finden, dann werden wir mehr das Evangelium auch mit diesem Teil der Schrift verbinden. Psalm 111, zuerst Vers 9, habe ich mir aufgeschrieben. Ich würde so gern, darf ich euch den ganzen, das ist kein langer Psalm, wir kommen bald in unserer Schriftlesung Gottesdienst dazu, dann sind wir schon gut vorbereitet. Oder waren wir schon da? Nee, noch nicht, gell? Ich glaube 73, 74, 76, 79, auf jeden Fall 70. Ab Vers 1, lest mal mit mir. Halleluja, preisen will ich den Herrn vom ganzen Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Da Das ist Zion. Das sind die Aufrichtigen, dessen den Herrn, das ist seine Gemeinde. Lest Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihn haben. Jawohl, das machen wir. Wir erforschen seine Taten, seine Werke, sein Handeln. Majestät und Pracht ist sein Tun. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wir verstehen, welche Gerechtigkeit ewig besteht, die er aufgerichtet hat in seinem Sohn. Lesen wir weiter. Er hat seinen Wundern Erwähnung verschafft. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Oh, jetzt verstehen wir die Gerechtigkeit. Er hat seinen Wundern Erwähnung verschafft. Das ist schön. Er hat geschaut, dass wir es kennenlernen, dass es erwähnt wird, dass darüber gesprochen wird, dass es bekannt wird. Und was ist das? Gnädig und barmherzig ist Herr. Das ist Herzstück des Evangeliums, oder? Gnädig und barmherzig. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten, das himmlische Manne. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes, des Bundes, das er in Christus geschlossen hat. Nur ein paar Kommentare dazu. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht, ihnen das Erbe der Nationen zu geben. Schaut mal, ihnen das Erbe der Nationen zu geben. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz sagen, das, was Gott verspricht seinem Volk, dass sie die Nationen beerben werden, dass sie all die Güter der Nationen bekommen. Ja? Glaubt mir, ihr kriegt nicht irgendwelche Goldbarren mitgeschenkt. Ihr kriegt nicht ihre Uhren oder ihre Autos oder irgendwas noch hinterhergeschmissen. Sondern wisst ihr, was die Kostbarkeiten der Nationen sind? Menschen, Edelsteine, kostbare Steine. Das beerbt das wahre Zion, nämlich das Erbe der Nationen. Sie kriegen Menschen. Ich fühle mich manchmal so. Geschwister kommen und schließen sich unserer Ortsgemeinde an und ich habe das Gefühl, unser Schatz wächst, wächst, wächst. Und ich denke, jedes Mal sehe ich, ein Edelstein kommt dazu und dann der nächste Edelstein. Und ich denke, oh, wie schön. Dann denke ich, Herr, ich danke dir für den nächsten Stein, für die nächste Kostbarkeit. Und so verstehe ich und sehe ich, das sind Kostbarkeiten, die kommen, die uns geschenkt werden. So herrlich. Wir werden reich beschenkt, reich beschenkt. Lies mich noch ein bisschen weiter. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote, festgegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und jetzt Vers 9. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinem Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar sein Name. Schaut mal, er hat was gesandt? Erlösung. Wir wissen, wer Erlösung geschenkt hat. Jesus Christus. Das ist es. Er hat Erlösung gesandt. Deswegen sage ich, dieser Begriff ist der Sendung. Damit ist Rettung verbunden. Er hat gesandt, um zu erlösen. Wir wissen, in Jesus Christus hat er das getan. Zu seinem Volk. Rettung, Erlösung, zu wem? Zu seinem Volk. Das ist das neue Jerusalem, das ist das neue Zion, das ist die Gemeinde. Und jetzt lesen wir, seinen Bund verordnet auf ewig, einen ewigen Bund geschlossen, einen neuen Bund. Erlösung, ewiger Bund, all die Begriffe und verbunden mit dieser Sendung. Er kommt, gnädig und barmherzig. Er kommt, um uns diese Wege zu offenbaren. Er kommt, die Kostbarkeiten aus Nationen zu bringen. Er kommt, um die Erlösung zu bringen. Zum Schluss noch Sprüche. Und dann enden wir für heute. Sprüche 13. Habe ich mir aufgeschrieben, ich hoffe, dass ich es... Vers 17. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, aber ein treuer Gesandter ist Heilung. Das ist das gleiche Thema. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück. Keine Rettung. Das heißt, einer, der Gott nicht fürchtet, einer, der Gott nicht kennt, kann nicht retten. Er stürzt einen nur ins Unglück. Aber ein treuer Gesandter, welchen Namen trägt unser Herr, den wir kennen? Treu und wahrhaftig. Das heißt, was er versprochen hat, er ist erfüllt. Der Vater hat dem Sohn etwas gebeten. Der Sohn hat dem Vater etwas versprochen. Alle, die er mir gegeben hat, sie zu retten. Er ist in diese Welt gekommen und hat erfüllt das Versprechen des Vaters. Er ist treu, ein treuer Gesandter, einer, der vom Vater gesandt wird. Er bringt was? Heilung. Er bringt was? Rettung. Darum geht's. Auch dieser, in diesem Kontext, Sprüche 13, Vers 17, das ist das, der, worauf wir uns stützen, worauf wir hoffen, worauf wir uns ausrichten. Und wir wollen diesen Gesandten mehr und mehr verstehen, mehr und mehr kennenlernen. Und ja, ich nehme euch da ein bisschen mit hinein und werde euch an noch ein, zwei, drei Bibelstellen aus dem Alten Testament, und dann kommen wir ins Neue Testament. Und da ist eine Fülle. So viel möchte ich schon verraten. Man kann den Johannesbrief nicht lesen, ohne permanent auf diesen Titel. Jesus sagt selber immer und immer und immer wieder, der mich gesandt hat, der mich gesandt hat. Es ist für Jesus so wichtig gewesen, dass wir ihn als den erkennen, der gesandt worden ist. Warum? Weil es hier steht, er hat mich gesandt. Darum geht's. Ich möchte beten.